Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Von Cannes ins deutsche Kino, da vergehen schon mal viele Monate. Und ein gutes Beispiel dafür ist der Film Der schlimmste Mensch der Welt von Joachim Trier, der hier in Cannes im letzten Jahr im Wettbewerb lief und sogar einen Preis gewann. Renate Reinzwe wurde für ihre Rolle als beste Darstellerin des Festivals ausgezeichnet. Nächste Woche kommt der Film bei uns in Deutschland in die Kinos. Und Patrick, du hast mit Joachim Trier über den Film gesprochen, der jetzt in diesem Jahr auch wieder in Cannes zu Gast ist, aber in einer anderen Funktion.
Genau, er ist Mitglied der Wettbewerbsjury, übrigens fast schon ein Familiengeschäft für ihn, denn sein Großvater war der erste norwegische Regisseur, der hier auf dem Festival gezeigt worden ist. Und letztes Jahr war er eben hier als Teilnehmer und hat eine unglaublich moderne Geschichte erzählt über Julie, ein Millennial, der in Oslo lebt, eine Studentin, die so durch das Leben driftet, einen älteren Freund hat und irgendwie weiß sie nicht, was sie im Leben tun soll. Und diese Julie ist im Film zunächst immer Objekt der Projektion von anderen, ihres Freundes, ihrer Eltern, den Studenten um sie herum. Alle wollen was von ihr, alle sehen was, keiner nimmt sie als Menschen wahr. Und daraus macht Trier so einen wunderbar verspielten Film darüber, wie Julie irgendwann sagt, nein, nein, ich bin schon ich selbst, ich mache das schon selber. Und mein Leben, meine Regeln, ich zeige euch das allen. Das ist auch so eine schöne erbauliche Geschichte, auch sehr verspielt. Und deshalb habe ich Joachim Trier gefragt, woher ihm denn diese Idee für so eine Geschichte kam.
I very much wanted to make a almost romantic comedy.
Ich wollte eine romantische Komödie drehen, ein Film über die Komplexität der Liebe. Wissen Sie, ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo mir auffällt, dass unsere Gesellschaft unfassbar nervös und aggressiv geworden ist. Jeder und jede ist so stolz darauf, eine klare Meinung zu allem zu haben. Das ist mir suspekt. Deshalb wollte ich einen Film über Zweifel und Verletzlichkeit machen, über das Hadern bei der Suche nach einem Partner fürs Leben. Deshalb wollte ich eine Hauptfigur haben, die auch mal sagen kann, ich weiß nicht, was ich will. Ich bin verloren.
Interessant war für mich auch die Tatsache, dass Sie hier ein Generationenporträt vorlegen. Die Millennials, die Sie schildern, die interessieren Sie ja fast schon soziologisch, so präzise betrachten Sie diese Menschen. Wie haben Sie sich denn überhaupt dieser Generation genähert? Sie sind ja gute 10, 15 Jahre älter.
How did you research them? Because I think you're 10, 15 years older. Yeah, you're right, you're absolutely right. No, to be honest with you, I think.
Der Eindruck, dass ich ein Generationenporträt gedreht habe, ist eher ein Nebenprodukt der spezifischen Arbeit an meiner Hauptfigur mit ihrer Weltsicht und ihren Hoffnungen und Ängsten. Ich wollte ja so konkret sein wie möglich. Das bedeutet viel Recherche, viele Gespräche mit meinem Team, in dem viele aus dieser Generation stammen. Aber für mich ist das nur die Leinwand für meine eigentliche Geschichte. Ich erzähle von Leben und Tod, von ewigen Themen, Eros und Thanatos, was die narrative Kunst für die letzten 1000 Jahre geprägt hat. Dieser Film ist mein Beitrag dazu, aber dafür benötige ich eine moderne Perspektive.
I'm doing my take on that, but I need a modern perspective.
Julie als Filmfigur erscheint mir so als Verwandte vieler Figuren, vor allem aus dem Kino der Nouvelle Vague zu sein. Eine junge Person, die sich fragt, was will die Welt von mir? Was ist mein Weg? Wie soll ich leben? Ist das denn Ihre Art und Weise, mit der Filmgeschichte zu korrespondieren, also durch so eine Figur wie Julie?
That could be the case. I think so. I think the French New Wave, obviously.
Ja, das kann sein. Die Nouvelle Vague ist auf jeden Fall ein Vorbild. Vor allem das spätere Kino von Eric Rohmer hat mich sehr geprägt. Aber ich sehe Julie auch als Verwandte der Screwball-Comedy der 1930er und 40er Jahre. Denken Sie an George Cukors Philadelphia Story. In dem Film muss Catherine Hepburn existenzielle Entscheidungen treffen, die ihr weiteres Leben prägen. Und jede von ihnen wird ausgelöst durch ihre Partnerwahl. Übrigens heißt das nicht, dass jede Frau unbedingt einen Mann braucht, um sich selbst zu finden, sondern in ihren Entscheidungen zeigt sich ihre Verletzlichkeit. Wir sehen so ihr Innerstes, was sie zum Menschen macht.
Ist es denn immer Julies Perspektive, die der Film annimmt, habe ich mich gefragt. Sie wirkt so fremdbestimmt. Ja, wir sehen, wie ihr Freund auf sie blickt, wir sehen, wie die Eltern sie wahrnehmen, wie die Welt sie wahrnimmt. Aber gibt es in Ihrem Film auch eine Julie-Perspektive auf sich selbst?
It's a good question. I think I play with objective and subjective treatments, but I will say that.
Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube, dass ich in meinem Film sehr mit unterschiedlichen Perspektiven spiele. Ich gebe subjektiven Blicken den Vorrang. Einen objektiven Blick gibt es wohl nicht. Das stimmt. Aber Julie sagt ja auch einmal, dass sie sich wie eine Nebenfigur in ihrem eigenen Leben fühlt. Und das ist ja eine Schutzbehauptung einer sehr unsicheren Person. Sie lässt sich daher auch gern fremdbestimmen. Das suggeriert ihr Sicherheit. Da ist Axel, ihr älterer Freund, der intelligent ist und Künstler. Aber auch er kann Julies Ängste nicht besänftigen. Wir sehen eine Figur, die im Verlauf des Films zu sich findet, lernt, sich selbst zu vertrauen. Deshalb ist der Film am Ende auch eine Suche nach der Perspektive von Julie.
Her older boyfriend, who's smart and knows who he is, and her father. And slowly throughout the film, we're trying to reach her perspective.
Ich würde ja auch sagen, dass Sie sehr interessiert an der Frage sind, wie Zufälle und Entscheidungen unser Leben prägen. Also sowohl die, die wir machen, als auch die, die wir nicht machen. Was wäre, wenn? Filme haben ja auch eine Tradition im Kino. Man muss da nur an Kieślowskis Filme denken. Was interessiert Sie denn am filmischen Zufallsexperiment?
Nun ja, das ist die große Philosophiefrage. Welchen Einfluss hat die Zeit auf uns? Wie bestimmt sie unser Dasein? Ich spiele damit. Aber nicht so ernst, sondern heiter. Es gibt da diese Szene in meinem Film, in dem die Zeit stehen bleibt und Julie rennt durch Oslo wie in einer alternativen Realität. Das ist ja ein Traum, den jeder von uns hat. Damit kann ich für ein paar Augenblicke den Determinismus unserer Existenz umgehen. Im Film geht das. Aber mein Film ist auch in Kapitel eingeteilt, so als würde Julie ihr eigenes Leben als ein Bildungsroman erzählen, weil das für sie auch ein Versuch der Sinnstiftung ist. Sie lässt Dinge aus, springt in der Zeit. Das hilft auch mir als Regisseur, die Geschichte vorwärts zu bringen. Diese literarische Form befreite auch mich von gewissen narrativen Zwängen.
So I think the literary form liberated us to tell a bigger story.
Der norwegische Regisseur Joachim Trier sprach mit mir über seinen sehr schönen Spielfilm Der schlimmste Mensch der Welt, der hier letztes Jahr in Cannes ausgezeichnet worden ist und dann sogar bei den Oscars 2 Nominierungen bekam. Der Film kommt Donnerstag in unsere Kinos und wer sich für andere Filme von Joachim Trier interessiert, der kann sie zurzeit streamen auf Mubi. Auch über diesen Streamingdienst haben wir in dieser Sendung gesprochen und ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, welchen Film er als Juror hier in Cannes heute Abend auszeichnen wird.